Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 8. Januar 2025, gleich dem 19. Day 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran.
Liebe Hörerfreunde, im ersten und zweiten Teil unserer neuen Sendung haben wir Ihnen bereits eine Vorstellung von der Lage der Frau im antiken Griechenland vermittelt. Heute erfahren Sie noch mehr Einzelheiten über die damals herrschenden Zustände. Die Athener betrachteten, wie gesagt, die Frau wie ein Erbgut oder eine billige Ware. Wenn ein Mädchen 13 oder 14 Jahre alt war, musste sie den Mann heiraten, den ihr Vater für sie ausgesucht hatte. Der Vater ließ sich von diesem Mann einen Betrag für die Aussteuer geben. Mit diesem Geld sollte der Freier beweisen, dass er finanziell in der Lage ist, für seine Frau zu sorgen. Wenn das Mädchen keinen Vater hatte, kümmerte sich ein Fürsorger um die Hochzeit und ein Vormund verwaltete ihr Eigentum, zum Beispiel ihr Onkel oder ein anderer männlicher Verwandter. Von allen Frauen wurde erwartet, dass sie eine Ehe eingehen. Eine junge, unverheiratete Frau konnte im antiken Griechenland keinerlei Rechte in Anspruch nehmen oder in der Gesellschaft mitbeteiligt sein. Wie wenig Ansehen die Frauen in der Athener Gesellschaft genossen, ist an der Äußerung des angesehenen Dramaturgen Euripides in seinem Trauerspiel Medea zu sehen, in dem er meint, dass der Mensch von jeglichem Übel befreit würde, wenn es die Frau nicht gäbe und sie für die Fortpflanzung nicht nötig wäre. In der Tat dachte die Mehrheit der Männer, die Frauen seien nur dazu erschaffen worden, Kinder zu gebären. Bei den Frauen, die auf Tongefäßen des antiken Griechenlands abgebildet sind, handelt es sich zumeist unter anderem um Tänzerinnen. Dies spricht dafür, dass die Männer in den Frauen ein Mittel für ziellose Vergnügungen sahen und sie für haltlose Freuden und Genüsse ausnutzten. Die Abbildungen, die aus der griechischen Antike auf Gegenständen und Gebäuden erhalten geblieben sind, erwecken den Eindruck, dass die Männer in den Frauen lediglich Liebessklavinnen sahen und ihnen keine Stellung als Vernunft, Wesen oder Persönlichkeit zugestanden. Im starken Kontrast zu der allgemeinen Missachtung und Abwertung der Frauen seitens der Männer von Athen stand deren große Verehrung für weibliche Götter. Wie sehr die Griechen ihre Muttergöttinnen verehrten, zeigen Bilder auf antiken Gefäßen, Statuen und prächtige Götzentempel und ebenso die Hymnen von Homer, der berühmte Dichter und Erzähler des 8. Jahrhunderts vor Christus. Ein Beispiel ist Athene, die Schutzgöttin der Stadt Athen, die auch als Göttin der Weisheit, Strategie, des Kampfes und der Kunst galt. Da die meisten antiken Kulturen Agrarkulturen waren und die Landwirtschaft als lebenswichtig für die Bevölkerung galt, gehörte Demeter, die Göttin für die Fruchtbarkeit des Bodens, zu den heiligsten Göttinnen, aber auch die Toten-, Unterwelt- und Fruchtbarkeitsgöttin Persephone wurde hoch verehrt. Bei den aus der griechischen Antike erhaltenen Frauenbildnissen handelt es sich also entweder um Bilder von Tänzerinnen oder um weibliche Gottheiten, denen die Griechen zahllose Geschenke brachten und opferten. Nur sehr selten treffen wir auf die Abbildung gewöhnlicher Frauen. Von ihnen ist auch in den Mythen kaum die Rede. Vereinzelte derartige Abbildungen zeigen die Frau bei Feldarbeiten. Dies dokumentiert, dass die Frau, falls sie doch außerhalb ihres Hauses arbeiten durfte, nur in der Landwirtschaft tätig sein konnte. Auf diese Weise musste sie wohl zur Verbesserung der finanziellen Lage ihrer Familie beitragen. Wenn die Frau im antiken Griechenland irgendwelche sozialen Freiheiten genoss, so hing dies völlig von ihrer gesellschaftlichen Position ab. Man unterschied im antiken Griechenland nach drei Gruppen von Frauen. Die eine Gruppe waren die verheirateten Frauen, die zu Hause bleiben mussten. Sie fertigten Websachen an und hatten die Kinder zu erziehen. Verheiratete Frauen durften nur zur Teilnahme an religiösen Zeremonien das Haus verlassen. Eine andere Gruppe waren Frauen, die sich von der Prostitution ernährten. Meistens waren es Witwen, Sklavinnen oder junge, von ihren Eltern verstoßene Mädchen. Sie dienten den Männern für ihre Vergnügungen. Diese Frauen und Mädchen waren so sehr verachtet, dass sie keinerlei sozialen Rechte genossen. Es gab aber auch kein Gesetz, welches ihr Treiben einschränkte. Die dritte Gruppe war die der Hetären. Hetären waren auch Prostituierte, aber sie waren gebildet und in Kunst, Musik oder Philosophie bewandert. Hetären waren teilweise nur zu einem sehr hohen Entgelt bereit, sich einem Mann anzuschließen, ihn auf Festen und Einladungen zu begleiten und ihm Liebesdienste zu leisten. Sie waren im Gegensatz zu den anderen Prostituierten angesehen, auch wenn sie keine sozialen Rechte besaßen. Manchmal spielten sie nur die Rolle der Gemahlin eines Mannes. Aber die Kinder aus ihrer Beziehung zu einem Mann galten als illegal und sie besaßen keine Bürgerrechte. Diese Frauen konnten frei in der Gesellschaft als Musikerin, Tänzerin und Sängerin tätig werden und fanden in philosophischen und geistigen Kreisen Beachtung. In Griechenland gab es viele Sklavinnen. Die meisten waren Frauen und Mädchen, die im Krieg gefangen genommen worden waren. Sie arbeiteten in den Häusern der griechischen Bürger oder kümmerten sich um die Kinder oder wurden für Anfertigung von Webwaren eingesetzt. Sie besaßen keinerlei Rechte und waren völlig dem Hausherrn unterworfen. Die Frauen der oberen Schicht arbeiteten grundsätzlich nicht außer Hause. Ihr Ehemann sorgte für den Unterhalt. Sie waren für den Haushalt und die Kindererziehung verantwortlich. Sie verbrachten ihre Zeit mit Putzen, am Spinnrad und beim Weben und der Anfertigung von Kleidung für die Familie. Und wenn sie sich Sklaven oder Sklavinnen leisten konnten, überließen sie diesen, soweit es ging, alle Arbeiten. Die Frauen der Unterschicht konnten sich dies natürlich nicht leisten, sondern mussten auf dem Feld mithelfen. Aus erhalten gebliebenen Schriften geht hervor, dass sie auch als Pflückerinnen bei der Obsternte oder als Verkäuferinnen von Stoffbändern dienten. Aristophanes, ein berühmter Komödiendichter, der im 5. Jahrhundert vor Christus im antiken Griechenland auf die Welt kam, betitelt die Frauen in der Regel mit Gast, der den Haushalt versorgt, oder mit Nachtschwester, Köchin, Gemüsehändlerin, Parfüm- oder Honigverkäuferin und ähnlichen Namen. Beim nächsten Mal, liebe Hörerfreunde, werden wir die Lage der Frauen im Römischen Reich betrachten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Arghavan, das heißt Judasbaum. Thank you. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Die iranische Architektur hat viel Auf und Nieder erlebt und nicht nur klimatische, sondern auch politische und gesellschaftliche Faktoren beeinflussten sie. Allerdings blieb die volkstümliche Bauweise, bei der nur einheimische Baumuster und Materialien verwendet wurden, insgesamt von diesen Faktoren ziemlich unberührt und erfuhr nur geringfügige Veränderungen. Dies im Gegensatz zu der Architektur der Regenten, die meistens neues und oft sehr teures Baumaterial verwendeten und großen Wert auf das Äußere der Gebäude legten. Die Bauwerke, die sie errichten ließen, wirkten verändernd auf die iranische Architekturgeschichte. Wie Sie wissen, haben wir nach 6 Baustilepochen unterschieden. Im 12. Jahrhundert nach dem Mondkalender, das heißt im 18. Jahrhundert nach Christus, entstand eine architektonische Bauweise, die gemischter Stil oder iranischer Barock genannt wurde. Dieser Stil prägte längere Zeit einen Teil der iranischen Baukultur. Wir wollen seine charakteristischen Eigenschaften heute kurz beleuchten. Das 18. Jahrhundert war für Iran eingefüllt mit Unruhe und Vorkommnissen. Die Safawiden-Dynastie konnte der zahlenmäßig sehr viel kleineren Macht der eingedrungenen Afghanen gegenüber nicht standhalten. Jahrelang richteten die Angreifer Massaker unter der Bevölkerung an. Aber 1735 nach der Hijra gelangte der Afscharide Nadirshah an die Macht und eroberte Iran wieder zurück. Er begründete die Afschariden-Dynastie. Diese wurde von den Zandisten abgelöst. Man konnte eigentlich erst wieder von ruhigeren Zeiten sprechen, als die Qajariden im Jahre 1200 nach der Hijra, das heißt 1785 nach Christus, offiziell das Zepter in die Hand nehmen und ihre circa 100-jährige Herrschaft über Iran antraten. Unter den Qajaren erreichten die freundschaftlichen Beziehungen Irans zu Europa ihren Höhepunkt. Einer der bekanntesten Qajaren-Herrscher war Nasiruddin Shah. Er reiste 1834 nach Europa. Der äußere Glanz auf diesem Kontinent rief seine Begeisterung hervor und animierte ihn dazu, nach seiner Rückkehr sofort äußerliche Veränderungen in Iran vorzunehmen und europäische Länder zu imitieren. Diese Nachahmungen begannen bei der Architektur. Natürlich lag es nicht nur an den mehrfachen Europareisen der Qajaren-Könige, dass ein Wandel eintrat, sondern auch daran, dass iranische Studenten in Europa studierten und ein reger Austausch auf politischer und Handelsebene eingesetzt hatte. Dies alles führte auch dazu, dass die Iraner mit den europäischen Künsten näher vertraut wurden. Außerdem hatte Europa im 18. und 19. Jahrhundert durch seine industrielle Evolution und Verstärkung der imperialistischen Politik eine überlegene Position im Vergleich zu anderen Ländern erreicht. So kam es, dass die Errichtung von großen Bauwerken und sogar von Privathäusern der Reichen in Anlehnung an die europäische Bauweise erfolgte. Es heißt, dass einige Architekten, wie Mohammad Khane Sanei, sich sogar beim Entwurf von Gebäuden nach der Vorlage von Fotos und Ansichtskarten richtete. Das Ergebnis waren Gebäude im sogenannten iranischen Barockstil. Natürlich kann man nicht behaupten, dass zur Zeit der Qajaren die architektonische Tradition völlig beseitigt wurde. Basaranlagen, öffentliche Bäder, Karawansereien, die Schulen und Moscheen wurden alle weiter im traditionellen Stil erbaut. Neue Bilder lieferte vornehmlich die Architektur in den Städten und vor allen Dingen die Paläste und Bauwerke der Armee. Thank you.
Damals war die Einrichtung von schönen Stadttoren an den Eingängen zu größeren Stadt noch gang und gäbe. Das Haupttor wurde nach der Straße benannt, über die Reisende zur Stadt herbeikamen. So hieß eines der Tore am Stadtrand von Teheran Razvin-Tor, weil die Straße von Razvin, einer anderen großen Stadt westlich von Teheran, vor diesem Tor endete. Die halbmondförmigen Torgewölbe solcher Stadttore waren mit schönem Kachel und Stückwerk verziert. Hier machte sich der architektonische Mischstil noch nicht so bemerkbar, sondern wie gesagt mehr in den königlichen Palästen in Teheran. Auch noch nach dem Niedergang der Qajaren-Dynastie wurde eine Zeit lang weiter in dem ungewohnten Stil zur Zeit dieser Herrscher gebaut. Bei der Dekoration von Wandflächen wurden zur Zeit der Qajaren vor allen Dingen Kachelwerk und Bemalungen verwendet. Vorher war die Kachelglasur meistens aus einer Kombination von Metallen und Mineralien gewonnen worden, woraus sich eine große Palette von Farben ergab. Aber nachdem aus Russland verpackte Fertigglasuren eintrafen, büßten die Kachelverzierungen an Farbenfreudigkeit ein und die glasierten und bemalten Kachelmosaike wirkten älter als Kacheln, die hunderte Jahre vorher angefertigt worden waren. Unter den Qajaren gestaltete sich auch die Bemalung der Zierkacheln anders. Zweig- und Blätterwerk und Blumenvasen mit Rosenstrauß traten anstelle der traditionellen Eslimi-Muster und der schönen Abbildungen von Schwertlilien und Wasserrosen. Auf dem Kachelwerk auf Gebäudeflächen siedelten sich Abbildungen von Kirchen und Palästen in Mühlen in Europa an. Dies zeugte deutlich dafür, dass die Architektonik der Qajaren ihre einheimische Originalität verloren hatte. Es wurden sogar unverschleierte Frauen auf den Kachelflächen abgebildet. Auch wurden neben Kachelverkleidungen Wandbemalungen, Sitte und anstelle von zierlichen Stückwerk wurden Spiegelmosaike zur Ausschmückung von Wandflächen und Zimmerdecken verwendet. Die Farben Gelb, Weiß und Rosa begannen zu überwiegen. Typisch für diesen architektonischen Mischstil war der Bau von Schrägdächern, römische Torbögen und Säulen mit Kapiteln im griechischen Stil. Diese bildeten in Vermischung mit Elementen der iranischen Architektur ein unpassendes Gesamtbild. Ein deutliches Beispiel dieser Architekturepoche ist der Koch-e-Gulistan-Komplex in Teheran. Er wurde unter Nasreddin Shah beeinflusst vom europäischen Architekturstil zu Ende gebaut. Diese Gebäudeanlage besteht aus mehreren verschiedenen Bauwerken unterschiedlicher Architektur, die auf einem großen Gelände angeordnet sind. Der Privatsitz, der öffentliche Sitz und Palast ist ein Ort für die Vorführung der Trauerspiele und Museumsgebäude für die Aufbewahrung der königlichen Schätze sind nur einige der vielen Gebäudetrakte dieser Anlage. Weiter gehörten dazu ein Spiegelsaal, eine Bibliothek, ein Raum mit einer Porzellansammlung und das sogenannte Shamsul-Emare-Gebäude. Alles war Bestandteil eines großen Regierungskomplexes. Dieser liegt heute in der Teheraner Altstadt. Die meisten Teile der Gebäudeanlage sind eine Mischung antiker iranischer, islamischer und westlicher Architektur. In dem Buch Seri der Memorie Iran, welches von der iranischen Architekturgeschichte handelt, wird der gemischte Architekturstil wegen seiner Vielfalt gelobt, die durch die Einflüsse anderer architektonischen Stile zustande kam. Zum Beispiel wurden in Anlehnung an die russische Bauweise große Eingangshallen errichtet, zu denen breite Treppen hinaufführten, die sich weiter oben auf einem breiten Treppenabsatz in zwei schmalere Treppengänge teilten. Üblich waren in dieser Architekturepoche auch schön angelegte Kellergeschosse mit Wandbelägen aus gebrannten Ziegelsteinen üblich, die sich Hosrane nannten und Stätten der Unterhaltung waren. Aber die Architektur zur Zeit der Qajaren-Dynastie wurde vom einfachen Volk wenig begrüßt, denn sie beachteten weder die besonderen klimatischen Bedingungen noch verwendete sie gebührend die einheimische Architekturweise. Daher ging diese Bauweise nach der Qajaren-Dynastie allmählich zu Ende. Heute gibt es hier und dort in Teheran noch einige Gebäude aus dieser Zeit, die meistens in Museen umgewandelt wurden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assar mit dem Titel Shabane, auf Deutsch nächtlich.
گم شده چون سایه‌ای در من در میان ابر وهم و دود ازدحام لشگر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی خنده ها و گریه های بی بهانه عشق های کودکانه پشت سر بن‌بست دلتنگی رو به رو دیوارها سنگی در گریز از کوچه های بسته باری پیش پایم جاده های مبهم و تاری در پی یک پاسخ کوتاه می روم هر سو هر راه هر بیراه بی سر و سامان و درمانده پاسخم در پشت سر مانده بر سرم آوارگی آوار روبروی پنجر دیوار تا کجا بایست تا باور وحشت آوار این سقف خیالی را باز آیا
با سه حرف عشق می توان پر کرد خانه های سرد و خالی را. گم شده چون سایه‌ای در مه در میان ابر وهم و دود، ازدحام لشکر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی، خنده ها و گریه های بی بهانه، عشق های کودکانه. پشت سر بن‌بست دلتنگی، پیش رو دیوارها سنگی، در گریز از کوچه های بسته باری، پیش پایم جاده های مبهم و تاری، در پی یک پاسخ کوتاه می روم، هر سو هر راه هر ویران.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Hörerfreunde, dies ist der letzte Beitrag aus unserer Sendereihe über die islamische Bekleidung. Sie haben über die Geschichte des Hijabs erfahren und über die Bedeutung, welche die Körperbedeckung in anderen Gottesreligionen und im Islam einnimmt. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Neigung, den Körper zu bedecken, ein natürlicher Hang ist. Sie haben darüber erfahren, was den Musliminnen der Hijab bedeutet. Aus dem Munde von Musliminnen haben Sie gehört, dass Sie im Hijab einen Faktor für Erfolg bei Ihren gesellschaftlichen Tätigkeiten sehen und die meisten von ihnen am Hijab interessiert sind. Wie Sie wissen, geht der Hijab, die islamische Bekleidung, nicht nur bestimmte Länder etwas an. Es ist ein Thema, das inzwischen in den meisten Teilen der Welt zur Sprache steht. Wir sehen außerdem, dass nicht nur muslimische Frauen, sondern sogar sehr viele nicht-muslimische Frauen gegen die Zügellosigkeit in der westlichen Gesellschaft sind. Die englische Schriftstellerin Annie Root wünscht sich: Wäre unser Land doch genauso wie die muslimischen Länder, wo die Frauen in Keuschheit und in Frieden leben. Nach der islamischen Revolution haben die Iranerinnen sich wieder dem Hijab zugewandt und viele von ihnen sagen, dass der Hijab sie überhaupt nicht bei ihren Tätigkeiten stört. Die Iranerinnen haben sich in verschiedenen Fachrichtungen qualifiziert und arbeiten Seite an Seite mit ihren Kollegen. Laut Recherchen, die in Sachen Hijab durchgeführt wurden, wird der Hijab, wie er im Koran empfohlen wird, von den meisten iranischen Frauen befürwortet. Laut Untersuchungen, die der Kultur- und Gesellschaftsrat iranischer Frauen durchgeführt hat, sind 90% der Frauen damit einverstanden, dass das Hijab-Gebot beachtet wird. Sie halten das für notwendig. Diese Befragung zeigte auch, dass ca. 85% der Befragten im Hijab einen Faktor sehen, durch den die Frau in der Gesellschaft geschützt und respektiert und welcher zu einer sauberen Gesellschaft führt. Diese Untersuchung demonstrierte, dass die Neigung zum Hijab eine Veranlagung der Frauen ist. Die iranischen Frauen nehmen sich ein Beispiel an der Prophetentochter Hazrate Zahra alayha salam und sind bestrebt, den geeigneten Rahmen für ihren Fortschritt und den Fortschritt ihrer Gesellschaft zu schaffen. Angesichts solcher Tatsachen sollte man in westlichen Gesellschaften etwas mehr über den Hijab nachdenken. Wenn wir aber die Situation der muslimischen Frauen in den westlichen Ländern und Europa sehen, wird uns klar, dass ihnen in Wahrheit ein elementares Recht als ein Mensch, nämlich die Wahl der geeigneten Kleidung, genommen wird. Das Verbot des Kopftuches und der zunehmende Druck seitens der Regierung vermochten aber den Willen der meisten muslimischen Frauen in Europa nicht zu schwächen. Viele gläubige Frauen und Mädchen im Westen beharren weiter darauf, ihre islamische Kleidung zu tragen. Das negative Klima, das durch Propaganda geschaffen wurde, hat zum Teil das Gegenteil von dem, was man sich davon versprach, bewirkt, denn viele Intellektuelle wurden dadurch motiviert, sich näher mit der Hijab-Frage auseinanderzusetzen. Die westlichen Regierungen können nicht einfach die Kultur, Tradition und Werte der anderen göttlichen Religionen übergehen. Sie müssen Verständnis dafür zeigen. Max Weber, der deutsche Soziologe, ist der Überzeugung, dass das Verständnis für das Tun einer Nation zu besserer Kenntnis ihrer Kultur führt.
Die Sendereihe Hijab möchten wir mit einer Nachricht aus Ende 2005 abschließen. Sie kam aus der Türkei und es hieß darin, dass jede Woche am Samstag in diesem Land Demonstrationen zur Verteidigung des Hijabs stattfanden. Gorgorli Oglu, Leiter dieser Bewegung in einer der türkischen Städte, bezeichnete dabei das Hijab-Verbot in der Türkei als eine diktatorische Maßregelung. Er sagte: Die allgemeine Tendenz in der Türkei bewegt sich in eine Richtung, in der viele der falschen politischen und kulturellen Maßnahmen der Vergangenheit geändert werden. Aber es ist sehr verwunderlich, dass unter diesen Umständen keiner daran denkt, das Verbot für die islamische Bekleidung aufzuheben, während doch die islamische Bekleidung eine selbstverständliche Pflicht für jede Muslimin ist. Er hoffte, dass die Demonstrationen in der Türkei dazu beitragen, dass die Rechte der muslimischen Frauen wieder verwirklicht werden. Man muss sich in diesem Zusammenhang vor Augen halten, dass 98% der türkischen Bevölkerung Muslime sind, aber dass sie nicht ihre elementarsten Rechte wie zum Beispiel das Recht auf islamische Bekleidung wahrnehmen dürfen. Wir schließen nun unseren Beitrag über die islamische Bekleidung in der Hoffnung, dass alle muslimischen Frauen ihr natürliches und menschliches Recht ausüben und eine Wissens- und Bewusstheitsstufe erreichen können, auf der sie alle ihre Fähigkeiten voll entfalten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.